Hallo Klaus-Dieter.
Na denn, wir haben uns lange nicht gesehen.
Ja, dienstlich weiter verhindert, nun sind wir wieder zusammen.
Da können wir wieder ein bisschen. Die Welt geht weiter, ohne dass wir kommentieren. Das wird immer. Manche vermissen das ja.
Also, wir sind kein Urbi et Orbi, wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt. Stellen wir wieder mal lustigerweise fest.
Ja, ja.
Tja, was wollen wir reden? Ja, fangen wir einfach an mit den letzten Ereignissen am Wochenende. Der große amerikanische Führer hat ja noch seinen Geburtstag gehabt. Mit dem Schaukämpfchen da und natürlich der Frieden ist jetzt da.
Ja, ja, vor allen Dingen, der kriegt ihn so aus dem Lameng, macht er so einen Frieden einfach. Oder ich bin ja erstaunt. Ich meine, der Mann ist wie eine Wunderkerze. Den kannst du anzünden von beiden Seiten, irgendwas brennt immer.
Er ist der typische Bauträger. Bauträger geben niemals aus. Und die versuchen auch noch aus einer Ruine noch ein Gebäude zu machen.
Ja, ja, genau. Die versuchen die mindestens mal gut zu verkaufen.
Ja, 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 ja. Ja. Naja, gut. Ich meine, Ansatz ist da. Jetzt kommt das Aber. Also, wem das überhaupt nicht passt, ist Netanyahu und die Israelis schweigen. Die Regierung, die sind tödlich getroffen, glaube ich. Denn sie wissen genau, wenn sie das jetzt torpedieren, wird der große Führer in Washington sehr ungehalten. Dem traue ich auch zu, dass sie den Israelis den Safthahn mit der Militärtechnik zudrehen. Ja. Denn er steht vor den Wahlen.
Ja gut, aber ich meine, diese Beziehung Israel-Amerika ist seit der Gründung des Staates Israel aufs Engste verbunden. Also da gehört schon viel dazu, damit das richtig zerstört wird, dass der Netanyahu seinen eigenen Popo retten will, weil er nämlich weiß, wenn er nicht mehr Ministerpräsident da ist oder vorne drin ist, dann kommt er in den Knast. Der hat es bisher geschafft.
Ja,
Also ich muss sagen, ein Überlebenskünstler.
Ja, er hat immer gesagt im Gerichtsverfahren, ich habe das mal verfolgt, er sagt, wenn es hier weitergeht, er müsse jetzt den Staat retten. Wenn jetzt aber Waffenstillstand ist, hat er keinen Grund mehr, nicht mehr bei Gericht zu erscheinen.
Ganz klar. Und die Frage ist natürlich, ob er jetzt verloren hat, ob man ihn loswerden will. Das weiß man nicht.
Nein, wir gucken da nicht rein.
Überlebenskünstler, muss man sagen.
Also wir gucken da nicht rein, nach Israel ist alles zu weit weg.
Ja.
Es ist nur festzuhalten, der gesamte Krieg hat eine wesentliche Destabilisierung nicht nur des Nahen Osten gebracht, sondern der gesamten Weltwirtschaft. Und die Folgen werden noch Jahre anhalten, denke ich mir. Denn die Anlagen, die kaputt gegangen sind für Öl- und Gasförderung und Düngemittelherstellung, die sind in Mitleidenschaft gezogen und die baut man nicht in 14 Tagen wieder auf.
Naja, ich denke, das Wesentliche wird sich in der westlichen Welt abspielen. Also die Probleme sind Probleme der westlichen Welt. Die Chinesen haben ihre eigenen Vorstellungen in der ganzen Welt und die ziehen das durch. Die sind auch, soweit ich das beurteilen kann, mit all ihren Sachen erfolgreich.
Ja.
Kommen einfach überall auf den Märkten, kommen die gut zurecht. Und ja. Die haben auf jeden Fall mehr Interesse, dass das wieder stabil wird und dass da Frieden herrscht, als dass da dieser Krieg sich ausbreitet.
Ja, die Chinesen haben gesagt, es gibt eine rote Linie, das ist die territoriale Integrität vom Iran. Das haben sie deutlich gemacht. Wenn die bedroht ist, gibt es keine vornehme Zurückhaltung mehr für sie. Ne?
Ja.
Und ich meine, wenn die Straße wieder geöffnet wird, ich meine, die Chinesen halten das zwar durch, aber trotzdem ist es eine Belastung, wenn 13% der Öleinfuhren blockiert sind. Ne? Machen wir uns mal nichts vor. Und da sind wir wieder bei dem alten Thema. Die Chinesen versuchen jetzt mit aller Gewalt im Nordkap obenrum Seewege schiffbar zu machen, weil, du hattest das damals schon formuliert, die Malaka-Falle droht in Singapur.
Ja.
Die Straße lässt sich ohne großen Aufwand herrlich sperren. Links und rechts Festland, da marschiert keine Flotte durch.
Das ist jetzt schon vorgeprägt durch den Konflikt mit dem Iran. Und das sind die Konflikte, finden überall statt. Das wird sich in dieser neuen Dimension, die Amerikaner werden an Einfluss verlieren und alles, was mit China und so zusammenhängt und BRICS, die werden an Einfluss gewinnen. Und trotzdem wird es kriegerische Auseinandersetzungen noch geben und Blockierungen und Schwierigkeiten. Aber so wie ich das beurteile, ist im Grunde genommen diese Geschichte über das Eismeer, da wird jetzt die Zukunft gespielt.
Deswegen auch wollte Grönland.
Ja.
Grönland nehmen.
Genau, das hat er mit schon im Rechnen. Will da mitmischen auf diesem Ding, dass er mindestens Bedeutung hat.
Naja, ich denke aber auch, was China betrifft, die sitzen am längeren Hebel. Von der Masse der Bevölkerung, was sie haben, Ja. Und sie haben auch selbst auch erhebliche Rohstoffvorkommen. Ne? Und die Australier zum Beispiel, die liefern nach wie vor Kohle, Erz. Ne? Und alle Welt macht Geschäfte mit denen. Also ich denke schon, das wird jetzt die nächsten 10 bis 20 Jahre werden wir eine Vielzahl von regionalen Kriegen erleben. Es kann auch schneller gehen. Aber auf so einen Zeitraum müssen wir uns hier einstellen. So 10 Jahre Minimum. Und wenn hier jetzt, sobald hier Ruhe ist, sag ich dir voraus, wird es spätestens im Sommer noch kurz vor den Wahlen möglicherweise einen Kampf mit Kuba geben. Dass die zwingen, die weiße Fahne rauszuhängen, dass er im Wahlkampf was zu verkaufen hat.
Naja, ich weiß nicht, ich möchte in keiner Weise spekulieren. Kuba gibt es als Problemfall schon lange, dass die schwach sind, dass die sozialistischen Länder sie nicht mehr so stützen, aber dass sie trotzdem mit China kooperieren, das kann man alles nicht so beurteilen. Das verändert sich alles in der Welt. In Südamerika haben sie eine Rolle rückwärts gemacht teilweise, aber ob das so bleibt, sei dahingestellt.
Und Brasilien kommt da und war das auch nicht mehr vorbei.
Nein, und das was der Trump da versucht hat, der hat natürlich in der Überraschung, wie er Venezuela überfallen hat und dann da, ich meine, das ist schon
Panama-Kanal, die Chinesen weggenommen, den Einfluss, Venezuela, den Weg, Einfluss weggenommen, größter Ölvorkommen der Welt sind ja in Venezuela. Jetzt hat er versucht im Iran, mal sehen, was da noch rauskommt. Aber das ist noch nicht zu Ende im Iran, da bin ich mir vollkommen sicher. Ja. Denn die Israelis lassen sich das nicht bieten, dass die Hisbollah ungeschlagen in Libanon weiterhockt.
Sie haben das versucht und sie haben es nicht erreicht.
Ja.
Und sie haben sich mit dem Iran etwas vorgenommen, was der Netanyahu wahrscheinlich dem Trump eingeflößt hat und sagt, wir wissen, wie es geht, wir sind die Terroristen.
Wir können das.
Wir können das, wir ermorden die ganze Führung und dann wirst du sehen, fällt das wie ein
Kartenhaus.
Und das Gegenteil ist der Fall gewesen. So, und da müssen sie erstmal sich neu berappeln und neue Strategien entwickeln. Das, so einfach kriegen sie es nicht hin. Und das, was sie jetzt erlebt haben, das ist eine Niederlage.
Israel ist es eine Niederlage, ja. Also Sieg sehen anders aus und zumal ja auch, wenn es zu einem richtigen Ausgleich zwischen Amerika und Iran kommt, werden 100 Milliarden Dollar iranischer Gelder frei, die eingefroren sind, die werden sie dann freigeben. Wenn sie im Gegenzug die 500 Kilogramm angereichertes Uran den Amis geben, man weiß es nicht, ne? Und wenn die Straße von Hormuz auf ist, dann können die auch wieder selber Öl exportieren, haben ja wieder Einnahmen.
Das ist ja noch offen, was dabei rauskommt. Kann ein neuer Konflikt kommen, kann wieder provoziert werden. Aber eins ist mal augenscheinlich, dass der Iran hat sich 40 Jahre lang auf diese Situation vorbereitet. Die haben das vollkommen unterschätzt. Sie haben gedacht, sie können den ganzen Nahen Osten mit ihren Sicherheitsraketen da abdecken und können Sicherheit verkaufen. Und in Wirklichkeit haben sie Unsicherheit gebracht. Ja. Und da ist total tote Hose. Das ist alles im Eimer, was sie da haben. Und die Amerikaner haben in der Region meines Erachtens relativ das Gesicht verloren. Die können niemanden schützen dort.
Ja, und ich meine, jetzt, wenn man mal geschichtliche Vergleiche zieht, der Krieg mit dem Iran war sowas ähnliches wie die Schlacht vor Moskau. Aber die große Entscheidungsschlacht, sage ich dir, zwischen China und Amerika steht noch aus. Der große.
Ja, die Frage ist, ob die Amerikaner sich das überhaupt zutrauen können.
Ich weiß es nicht. Wir gucken nicht rein.
Ich glaube nicht mehr daran, dass die diese große Landmasse wie auch diese extreme wirtschaftliche Prosperität von den Chinesen in irgendeiner Weise beeinflussen können. Und dann kommt dazu, dass die Partnerschaft mit Russland haben. Und das ist die größte Atommacht neben den Amerikanern. Und wer den als Partner hat, die werden nicht ohne Grund werden die eine Atomrakete loslassen. Aber wenn du das als Partner hast, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Ich habe mal einen Bericht, das ist, glaube ich, 2 Jahre her, da hat ein amerikanischer Admiral gesagt, im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung mit China würde die gesamte Pazifikflotte verloren gehen. Ne? Weil die haben sogar mehr Schiffe wie die Amerikaner, die chinesische Marine mittlerweile. Flugzeugträger sind die Amerikaner vorne. Ne?
Naja. Gut, das sind ja alles alte Waffensysteme.
Ja.
Die Iraner haben ihnen ja bewiesen, dass man
mit einfachen Drohnen, mit
billigen Produkten, kann man im Grunde genommen die teuerste Armee in die Defensive bringen. Und das ist im Grunde genommen das neue Nachdenken. Die müssen sich ganz neu erfinden auch. Die müssen auch bei den Drohnen und mit all den Sachen müssen mit.
Und da sind wir schon wieder in Deutschland, Frankreich. Hier dieses Luftkampfsystem ist Geschichte, weil sie sich nicht einig geworden sind aus irgendwelchen Gründen. Die große Frage lautet eigentlich eine andere. Brauchen wir noch solche Flugzeuge? In der Drohnenzeit, meines Erachtens, sind die überflüssig.
Ja.
Viel zu teuer. So ein Ding kostet mit Stückpreis 120, 140 Milliarden.
Für die Profite der Rüstungsindustrie.
Ja, es braucht kein Schwein,
das
die Dinger mehr.
Das können sie den Leuten ja noch ein paar Jahre verkaufen, dass man das braucht. In Wirklichkeit braucht es kein Mensch.
Das ist alles
alter Schrott.
Wir brauchen auch keinen neuen Panzer. Der Panzer ist ein Auslaufmodell. Wenn die Drohnentechnologie noch ein, zwei Jahre läuft, also jetzt sich weiterentwickelt, dann brauchst du mit so einem Panzer aus der Werkstatt nicht mehr rauszufahren. Dann hat der Panzer nur noch für bürgerkriegsähnliche Zustände im Inland Bedeutung.
Ja, das Wesentliche ist, also wir scheinbar die Zeichen der Zeit erkennen wir erst spät. Wenn ich mir, heute habe ich gerade einen Artikel gelesen, dass man in China im Grunde genommen den Luftraum, so die ersten 2000 Meter, das ist ein eigenes System geworden. Dort wird alles Mögliche gemacht. Dort wird Landwirtschaft betrieben, dort wird Verkehr gemacht, da wird alles Mögliche gemacht. Das haben die sich strategisch überlegt und die haben jetzt eine Drohnentechnologie entwickelt, dass sie alles Mögliche dort machen, Transport und hin und her und Überwachung und die Felder werden besprüht und so weiter. Also das ist eine ganz andere Denke und das alles mit billigen Dingen, die dann vielfältig einzusetzen sind, die überwachen können, die sprühen können, die transportieren können, die helfen können, also alles Mögliche.
Naja gut, aber damit ist natürlich auch der ganze Sinn unserer ganzen Rüstungsaufrüstung, die wir hier machen.
Das ist von Vergangenheit.
Vollkommen überteuert. Man kann das viel billiger alles machen. Ja. Viel billiger, viel und effizienter.
Und wenn du jetzt überlegst, wenn du mit diesen Drohnen, die kosten fast nichts und die können sie mit ihren Chips, die Chinesen haben, auch alle besser.
Richtig.
Und dann können die einfache Aufgaben oder komplizierte Aufgaben mit denen bewältigen. Und in der Kombination, da haben sie sogar jetzt heute, dann können sie mit 6 oder 8 Drohnen zusammen, können sie schwerere Dinge transportieren. Also die sind da auf dem, und die sind den Amerikanern, sind die, glaube ich, wiederum 10 Jahre voraus. Sagen
wir. Ja, denk dran an den Ukraine-Krieg, als da losging, in den ersten 2 Jahren. Also die Zahlen weit über 10.000 Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Artilleriesysteme kaputt. Heute hörst du nichts mehr davon, dass irgendwelche Panzer verlustig gegeben werden. Einmal haben sie möglicherweise keine mehr so richtig. Und Geschützsysteme durch die Drohnentechnologie ist diese Art der Kriegs- und Kampfführung de facto gegenstandslos.
Ja, jetzt haben die Iraner haben den Amerikanern gezeigt, dass sie gegen ihre Milliardeninvestitionen,
Milliarden, hunderte Milliarden,
mit einfachen Mitteln können sie einfach schachmatt setzen. Und das ist ein Beweis dafür, dass sich das alles geändert hat.
Das Kräfteverhältnis kehrt sich um.
Ja, die haben von vornherein gewusst, sie können mit der Riesenmaschine nicht konkurrieren.
Keine Chance.
Und haben eine Alternative gesucht und sind heute mit der Technologie der Drohne, sind sie heute ganz, ganz vorne. Und das sind die Chinesen genauso und ich schätze auch die Russen, die werden da entsprechend machen.
Siehst du doch gestern einen Angriff auf Kiew. Also die Russen investieren jetzt da massiv rein. Ne?
Ja.
Und meines Erachtens werden die ganzen Investitionen in Panzer und sowas, das wird rückläufig werden.
Das, was sie haben, die haben ja so alte Dinger noch aus dem Zweiten Weltkrieg und so, dass für irgend so ein Zeug brauchst du es vielleicht noch da. Und wenn du noch irgendwas irgendwo rausziehen musst oder so ein LKW oder
ja, was. Ja, ja, ja. Aber an der Front kannst du mir denken, du kommst ja gar nicht mehr an der Front. Du kommst
nicht mehr. Du bist nicht.
Ach, kannst dich gar nicht schützen gegen die Drohnen.
Nein, du kannst die Nadelstiche da, die vielen, die.
Und Panzer machen dann Sinn als mobiles Geschütz, die in befestigten Stellungen sich eingegraben haben und möglicherweise dann gegen Drohnen überleben können. Aber auf freier Fahrt, auf freiem Feld.
Ja, vielleicht sind es noch irgendwelche solche Sachen, weißt du, so wie Flugzeugträger im Meer, dann irgendwelche Systeme, wo die dann geladen werden und wieder neu munitioniert werden oder weiß der Geier was. Also das ist alles sehr... Wenn du im Grunde genommen solche Stützpunkte schaffen musst, wo du die wieder auflädst und so weiter, und die müssen vielleicht auch mobil sein.
Damit wird ja auch das ganze amerikanische weltweite Stützpunktsystem desolat.
Ja, die sind total das, in der Kostenfalle.
Die sind in der Kostenfalle und die braucht keiner mehr. Du, da komme ich mit einem Schiff hin und lasse dort aus meine Drohnen starten. Du kannst mit dem Frachter hinfahren, ja, als getarnt.
Ja.
Und da hat verheerende Wirkungen, so ein Angriff mit Drohnen. Und die ganzen Stützpunkte, das wird alles hin zu hinterfragen sein.
Das haben die in der Ukraine ja auch schon gezeigt. Die sind ja dann im Grunde genommen mit ihren Drohnentechnologien sind ja weit ins Land.
Richtig.
Die haben dann mit Containern, die aufklappbar sind, und dann sind die da irgendwo gelandet und so weiter. Damit haben sie im Grunde genommen große Distanzen überwunden mit gefälschten
Papieren. Guck an den Leningrad jetzt, wo die Ukrainer aus Kiew gestartete Drohnen, die fliegen durch den russischen Luftraum und schlagen da zu dieser Konferenz, wo Putin hat voll reingehauen. Ne?
Ja, zumindest war das auf jeden Fall ein Versuch, das wollten sie ja auch, die wollten ja im Grunde genommen das stören. Und das zeigt ja nur, wie filigran die Welt geworden ist. Und dass du aufpassen musst, also wo du landest und so weiter. Und wie nah du bei sozusagen feindlichen Ländern bist, die dann von dort aus das dulden, dass da im Grunde genommen von da aus operiert wird. Das Problem ist nur, dass das wird ja immer enger, wenn du im Grunde genommen Kriegspartei wirst, ohne dass du Kriegspartei sein willst. Das kann ja passieren, dass die einfach dich dort nutzen als Überflugrechte oder so.
Und dann
bist du mit dabei. Und wir sind schon lange dabei. Also wir haben im Grunde genommen, glaube ich, im Augenblick nur dadurch noch einen Vorteil, dass die Russen eigentlich noch zögern, richtig zurückzuschlagen. Es gibt ja Kräfte in Russland,
ja, Putin,
die sagen, Schluss mit lustig hier, hau mal drauf.
Ja. Wenn der Putin nicht mehr ist und wer danach kommt, wenn der ein Zacken schärfer ist, dann ist die Eskalationszeit viel, viel kürzer. Und das Leute, die auch keine persönlichen Erfahrungen haben, mehr wie mit Deutschland.
Das bringt uns zwar nicht weiter, das macht uns die Sache nur noch katastrophaler.
Ja.
Aber es ist so, dass die irgendwann so den jungen Leuten den Platz dann mal erkragen und sagt, jetzt ist Schluss mit lustig und so. Das können nur Leute so in meinem Alter, so, die im Grunde genommen noch eine Ahnung vom Krieg haben.
Ja, die nächste Generation.
Armut noch erlebt haben, die können sich wie Putin mit über 70 können sich das noch alles vorstellen. Die 40-Jährigen, die sind heute so orientiert, die sagen, ja, jetzt hau mal drauf oder muss man mal Tabula Rasa machen oder so.
Ja, also wie aus der Nummer hier in Europa rauskommen wollen, ist mir zurzeit vollkommen schleierhaft. Im Prinzip gibt es zur Verhandlung eigentlich keine Alternative. Es ist ein gigantischer Abnutzungskrieg, und zumal die Mittel, die eingesetzt werden, ja immer billiger werden durch die Drohnen. Die Kosten gehen natürlich runter.
Ja, der wesentliche Teil ist, wenn man das genau betrachtet, ist es doch so, dass sie mit Corona haben sie im Grunde um das Volk ausgebeutet, und jetzt machen sie es mit der Rüstung. Und das geht immer zu Lasten der Bevölkerung, immer auf die Konten der Konzerne. Das ist der Punkt. Damit wird im Grunde genommen wird die Weltbevölkerung wird fahren, soweit sie Einfluss drauf haben. Ja, und ich meine auch, selbst die Chinesen müssen ja ihre Rüstung finanzieren, aber die haben eine ganz andere Dimension als die Amerikaner. Die Amerikaner, wenn du guckst, was die da ausgeben für die Rüstung, ist doch Irrsinn.
Ja, du darfst auch nicht vergessen, das amerikanische Militär verdient ja auch ganz anders. Ich möchte nicht wissen, wie hoch allein die reinen Personalkosten sind dieser Armee, was sie ihren Offizieren, Generälen und Soldaten zahlen. Ja. Also das dürfte nicht unerwähnt sein. Und dieses Stützpunktsystem kostet irrsinnig viel Geld.
Ja, das müssen sie aus den Ländern raussaugen.
Es wird immer schwieriger.
Ja.
Es wird immer schwieriger. Naja, was sagst du eigentlich zu unserem Freund Kubicki, den letzten Retter der FDP?
Den finde ich einfach witzig. Der Typ, der hat irgendwie Tränen im Auge, dass seine FDP jetzt irgendwie verschwindet. Möglicherweise hat er keine Chance. Aber wenn einer eine Chance hat...
Was ist der? Aber hätte er fast gegen die Strack-Zimmermann verloren. Es ist nicht viel. Also ein 58%-Ergebnis für einen Neuanfang ist schwach, aus meiner Sicht.
Ja, das sagt ja eigentlich nur eins, dass die total zerrissen ist.
Die SPD, FDP, ja, ja.
Das ist ein völlig verkommenes System. Und die Strack-Zimmermann ist wirklich die Rüstungslobbyistin per se. Und damit siehst du eigentlich, worum es auch geht. Es geht letztendlich um die Bedeutung des Großkapitals innerhalb der Politik. Und der Kubicki, der war noch immer so changierend zwischen bürgerliche Rechte und Großkapitalinteressen. Da hat er
sich mehr
für die bürgerlichen
Und immer auf Ausgleich aus.
Und Rechte. Da. Und dass er noch der letzte
Mohikaner.
Parteisoldat da ist, keine Ahnung.
Der letzte Mohikaner würde ich ihn bezeichnen. Ne? Also wenn der scheitert, dann hat es die FDP dann wirklich ganz hinter sich.
Ja, wir werden ja wahrscheinlich das erleben, was andere, Frankreich und England,
Italien
alle schon durchhaben, dass sie eine Veränderung ihrer ganzen Parteienlandschaft hinter sich gebracht haben. England ist immer noch in dieser Zwei-Parteien-Konzeption,
aber de facto überholt.
Vom Kippen. Aber Italien und Frankreich, kannst du sehen, gibt diese Parteien, die es in Deutschland gibt, die gibt es schon gar nicht mehr.
Haben es hinter sich.
Ja.
Ne, und wenn der RN in Frankreich an die Macht kommt, dann gibt es wieso eine neue Runde. In Europa, in Frankreich so und so.
Und bei uns wird das beschleunigt durch die Wahlen in den Ostgebieten jetzt, wo die AfD entweder wirklich eine Alleinregierung machen kann oder geduldet wird oder sonst etwas.
Also ich halte es, also wenn der Trend deutschlandweit so anhält, dann sind die im September die AfD bei 40% deutschlandweit. Dann sind sie im Osten, wo sie eh schon stark sind, über 50%.
Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, wo das war, in England oder wo ich war, habe ich doch wirklich eine Rede von der Weidel gehört.
Von Alice Weidel, hm?
Weidel, also da dachte ich doch mal, bitte, die hat es ja echt drauf. Die hat ja richtig, das ist, da hat die den Marsch geblasen, Kriegspartei und so weiter, das war ja nicht ohne. Und die hat recht. Also wenn die so weitermachen, dann werden die noch über 50% kriegen.
Ja, die kriegen ja. Ich meine, du kannst ja sprechen, wenn ich wen ich spreche. Erstens, ich kenne keinen mehr, also ganz, ganz wenig, vielleicht einer von 100, der nicht jammert, der nicht unzufrieden ist und der sagt, es muss was passieren. Ne? Wir sind zurzeit in der Phase, wo sich das Potenzial aufbaut und es wird sich entladen. Das wird sich entladen. Kurz so lange wird sich das hier entladen.
Das kannst du sehen. Ich meine, alleine schon die Tatsache, dass die alle für 40% gehandelt werden, ist ja für so einen Prozess von 15 Jahren oder wie viel das ist, ist das doch revolutionär.
Ja.
Und da ist im Grunde genommen nicht mal so sehr die Qualität der Politiker der AfD so entscheidend, sondern die schlechte Qualität der bürgerlichen Politiker. Die sind doch unfähig.
Ich denke, die Grünen werden sich zur Alternative der CDU entwickeln. Die CDU wird weiter in Sinkflug gehen, weil auch von ihrer gesamten Mitgliederstruktur her werden die in den nächsten Jahren massig Leute verlieren. Massig Leute.
Überaltert.
Überalterung. Das demografisch für die CDU. Art, ja. Und die Grünen sind ein bisschen jünger. In Teilen.
Das wären die Rechtskonservativen.
Ja, die Rechtskonservativen wären dann die Grünen. Ja. Und dann werden die Grünen werden die führende Oppositionspartei und die CDU, wenn die so weitermacht, wird sich zerlegen. Und ich wenn es in die Situation kommt, ich würde keine Wette darauf abschließen, dass die CDU nicht in Sachsen-Anhalt aus Machtinteressen oder in MacPom mit der AfD zusammengeht. Dann ist die CDU dann gespalten. Dann ist die Spaltung da.
Naja, die wesentliche Frage ist doch eigentlich, warum sollen die nicht zusammengehen? Weil die AfD ist Fleisch vom Fleisch der CDU.
Ja.
Also das ist sowas Organisches eigentlich. Natürlich gibt es auch Nazis drin, aber bei der CSU hat es immer schon Rechtsradikale und fast Faschisten gegeben. Also das ist ja nichts Neues eigentlich. Ne? Und dass man daraus jetzt so ein Terz macht und so, das geht nicht und lass sie doch mal machen.
Naja, wie heißt es so schön im Gustav Rath Buch? Die Normativität des Faktischen.
Ja, also wir werden dadurch, dass wir im Grunde genommen eine Situation haben, dass die Politik keine Antworten mehr auf die Frage
hat. Nein, nichts. Du siehst doch jetzt die Reformdiskussion.
Ja.
Knietief im Sumpf stecken sie. Die Gesundheitsreform, Pflegereform.
Gar nicht.
Jetzt wollen sie ran und wollen die 100.000-Euro-Grenze kippen. wo viele doch versuchen, vor dem Alter noch ihr Häuschen wegzubringen, damit die Nachkommen das verjucken können. Das ist vorbei. Das kann nicht mehr laufen. Wenn jemand Vermögen hat, dann muss er es in der Pflege dann einsetzen. Ganz einfach.
Ja, 100% und wir sind platt.
Wir sind platt.
Also wir haben im Grunde genommen keinerlei Reserven mehr. Also die Großkapitalisten natürlich. Das Geld ist umgeschichtet jetzt schon. Und den Rest holen die sich über die Häuschen, über die Pflegeversicherung.
Ja, und es werden in den nächsten 10 Jahren werden etwa 4,5 Millionen Arbeitskräfte zurzeit fehlen. Zurzeit. Und wir bekommen keine handwerklich intelligente Zuwanderung hier zurzeit nach Deutschland. Punkt. Es kommen Menschen, die keine handwerklichen Fähigkeiten in Größenordnung haben.
Ja, aber wir tun ja auch nichts dafür, dass die da sind,
integriert werden.
Ausgebildet werden. Wir haben ja im Grunde einfach einen erbärmlichen Zustand.
Ich hatte neulich mal ein Gespräch mit jemandem. Wir hatten ja darüber diskutiert, dass der Zerfall des Staates bei der Kommune anfängt. Das wird ein ganz heißes Eisen. Hier in einem Landkreis in Thüringen, die machen jetzt die Schulplanung für 28, 29 und die wollen die Schulen auf dem Lande platt machen, weil die Schulen in Städten jetzt eh nur noch teilweise zu 50% ausgelastet sind oder wird die Schule auf dem Land geopfert. Das heißt, man fährt dann mit dem Bus in die Kreisstadt zur Schule. Das wird kommen, das wird mit großen Schritten kommen. Aber mit der Schule Wegzug ziehen natürlich auch junge Leute weg, Familien ziehen weg vom flachen Lande, weil es eine Belastung ist natürlich. Da geht daran in die Kreisstadt jetzt los.
Naja, ob Sie das alles so, wie Sie sich das vorstellen, hinkriegen, weil im Grunde genommen die Verelendung der Städte, der Zustand von Berlin, ja. Die Großstädte, die nicht mal mehr ihre einfachsten Aufgaben bewältigen können, da bist du auf dem ländlichen Bereich noch besser aufgehoben, hast du höhere Sicherheit und so weiter. Ich weiß nicht, wie sich das noch entwickeln soll, aber natürlich, wenn du keine Arbeitsplätze hast, wenn du keine
gut, Homeoffice, das wird ja muss halt alles verkabelt sein, also Glasfaser, dann können die Leute von zu Hause arbeiten. Aber das Transportproblem steht ja auch genauso. Ne? Die ganze kommunale Infrastruktur, allein im Transportwesen, wie viele Busse fahren dann hier noch im Weimarer Land rum?
Ja, du wirst natürlich heute neue Methoden finden mit Selbstfahrer.
Ja.
Das muss man sich, also ich glaube nicht, dass man so pessimistisch sein muss, weil eher glaube ich, ich bin ein Verfechter von dezentralen Konzepten. Da bist du viel besser aufgehoben, bist auch wirtschaftlicher, wenn du dezentral machst, als wenn du alles auf einen großen Kloppen machst und dann hast du zu viele Leute, die sich dann für zu wenig Plätze bewerben und so weiter. Das muss man sich mal wirklich noch mal genauer anschauen.
Noch ein letzter Gedanke zur EU. Sie wollen das Mehrheitsprinzip einführen. Mit aller Gewalt drücken sie. Und ich weiß nicht, ob die kleinen Staaten da mitmachen. Denn wenn dann Deutschland und Frankreich, Spanien, Italien da Sachen haben, dann ist die EU eine andere EU.
Wenn sie das versuchen, dann versuchen sie es auf die Gefahr hin, dass es auseinanderknallt. Und das ist ja die einzige Struktur, dass die Kleinen nicht über den Tisch gezogen werden. Wenn sie das ändern, glaube ich nicht, dass die EU noch besonders große Perspektive hat. Also eine EU, die dann von den Großkonzernen im Wesentlichen bearbeitet wird, die hat keine Zukunft. Die hat keine Zukunft. Das fällt wieder in sich zusammen, das gibt wieder einen Normalladen da.
Was macht denn eigentlich unser Freund der Ministerpräsident mit seinem Verfahren? Gibt es da was Neues, was gehört?
Ich weiß
nicht. Ich verfolge es nicht.
Ich verfolge es auch nicht. Ich glaube, der hat schon verloren. Der hat schon verloren. Einfach. Das ist offensichtlich so, dass er wirklich plagiiert hat. Und das kommt jetzt irgendwann mal zum Tragen. Die entscheidende Größe ist offensichtlich die Universität. Die muss sich dann jetzt äußern. Der trägt ja seinen Titel schon nicht mehr. Aber wenn das jetzt noch einer hochzieht und sagt, ja, jetzt hat er keinen Doktor mehr und jetzt muss man normalerweise, wie alle anderen auch,
zurücktreten.
Gutenberg zurücktreten. Jetzt versucht er, so einen Sonderweg zu finden. Aber ich weiß nicht, ob er damit durchkommt. Ja.
Na schön, dann sehen wir uns demnächst mal wieder.
Jo.
In kürzeren Abständen wieder.
Ja, wir werden uns mal wieder um die aktuellen Dinge kümmern müssen.
Ja, das war wieder der Auftakt.
Du siehst aber, es läuft ja alles irgendwie so weiter und es dödelt so vor sich hin und man wartet letztendlich auf den Herbst wo im Grunde genommen der
Knall. Aber was habe ich dir gesagt? Vor der Sommerpause schaffen die nichts.
Nö.
Sie schaffen das nicht. So, und dann ist Sommerpause und dann haben wir schon Anfang September die erste Wahl.
Ja.
Und das wird eine Signalwirkung haben, Sachsen-Anhalt.
Ja, und dann kommen die anderen wahrscheinlich noch viel härter. Und MacPommern möglicherweise noch härter.
Das weißt du ja warum, ne? Weil ich denke, die Mecklenburger sind wie, sie haben so ein Gemüt wie Kamele. Den kannst du mal treten auf dem Fuß und dann 5 Jahre später kriegst du den Tritt von dem Tier und du weißt nicht, warum er dich gerade getreten hat, das Kamilletierchen. Den haben sie auch in Mecklenburg übel mitgespielt. Ne?
Ja, wenn du alles anschaust, was die da alles erleben müssen und wie das so aussieht, das ist doch alles nicht mehr ehrlich. Das ist doch alles traurig. Und die Parteien werden im Grunde genommen die Rechnung zahlen müssen. Und da wird es wahrscheinlich neue Konstellationen, neue Parteien, neue Bewegung geben. So wie in Italien auch. Ich meine, viel hat sich in Italien auch nicht geändert. Dadurch, dass die Kommunisten weg sind und die Sozialisten.
Und die DC nicht mehr gibt. Ja. Das war doch so ein herrlich korrupter Haufen. Das hatte wenigstens noch einen gewissen Spaßfaktor.
Ja.
Für die Klatschpresse war doch das optimal.
Ja, da hast du Unterhaltungswert.
Unterhaltungswert, der fällt nur jetzt weg. Na, mal sehen, was bei uns noch an Unterhaltungswert kommt.
Mal sehen.
Man sieht sich. Tschüss.
Ciao.